ARD. Matchday minus one. Wie sieht's aus mit der Stimmung bei Toni Kroos?
Ich bin überhaupt nicht nostalgisch, habe auch nichts mitgebracht für euch.
Wir aber schon. Wir schauen auf das deutsche Viertelfinale, unter anderem mit unserem Experten Thomas Broich.
Wir werden nicht überleben, wenn wir 90 Minuten leiden.
Für das DFB-Team ist heute erstmal Abfahrt angesagt. Von Herzogenaurach geht's nach Stuttgart.
Das ist erstmal eine Fahrt vorbei an vielen Baustellen. Ist ein bisschen mühsam, dahin zu fahren.
Und über all das sprechen wir im EM-Update. Herzlich willkommen, heute mit Jens Weibroth.
Und mit Anne Hild.
Genau, das bin ich.
Hi Anne.
Wir sitzen mal wieder hier zusammen. Mhm. Morgen ist es soweit.
Dann endlich.
Steht das Viertelfinale an. Aber heute ist erstmal noch spielfrei. Mhm. Und ich würde sagen, wir nutzen den spielfreien Tag mal für so einen kleinen Rückblick.
Auf?
Auf Deutschland. Deutschland im Turnierverlauf bis hierhin. 10 Tore hat die DFB-Elf schon geschossen. Mhm. Und mehr waren es bisher nie, in der gesamten EM nicht. Und theoretisch wären ja noch 3 Spiele für Deutschland möglich.
Ja, warten wir mal morgen ab.
Also
ne?
Da könnte ein neuer Rekord aufgestellt werden. Ja. Dafür reicht schon ein Tor morgen. Mhm. Aber ich finde, bei 10 Toren kann man schon mal so eine Top 3 nominieren.
Top 3?
Unsere persönliche Top 3 der Deutschland-Tore. Genau.
Mit Platz 3 fangen wir an.
Wir fangen mit der 3 an.
Dann ist mein Platz 3 Musialas 2-0 gegen Schottland.
Weil?
Ja, so typischer Musiala, ne? Also irgendwie noch so eine Körpertäuschung eingebaut, schickt damit noch einen oder zwei, glaube ich, sogar auf die Terrasse und dann unter die Latte genagelt. Richtig tolles Tor, zeigt irgendwie seine Skills, sein Selbstbewusstsein, deswegen Platz 3 dieses Ding.
Was also deine? Du sagst besonders schön.
Ja, genau.
Bei mir gleiches Spiel, anderer Spieler und andere Spielminute, Emre Can.
Emre Can?
Weil ich diese Story einfach so 5-1, genau. Diese Story einfach so geil finde, noch nachnominiert worden. Dann kommt er überraschend, also waren, glaube ich, alle überrascht, dass er eingewechselt wurde. Mhm. Und dann macht er das Tor. Fand ich irgendwie einfach eine geile Geschichte.
Ja, ist auch kein schlechtes Tor, ne? So schlenzermäßig irgendwie, so ein bisschen flach da.
Also wird jetzt, glaube ich, in den Rückblicken nicht unbedingt in der Top 3 landen,
ja,
der schönsten Tore der
EM. Dafür war es auch nicht bedeutend genug am Ende. Aber die Story hast du.
Für ihn persönlich mit Sicherheit schon.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, okay. Was ist dein Platz 2?
Auch wieder so ein Moment-Tor. Niklas Füllkrug gegen die Schweiz.
Ach so, okay.
Weil es halt in der letzten Minute der Gruppensieg. Und
das wird in jedem Rückblick sein.
Das wird in jedem Rückblick sein, da bin ich mir auch sehr sicher.
Ja, okay.
Wobei man im Nachhinein gar nicht so sicher sein kann, ob das so gut war, Gruppenerster zu werden, aber da sprechen wir gleich noch drüber.
Mein zweites Tor des Turniers bis hierhin von der deutschen Mannschaft ist das 2-0 von Ilkay Gündoğan. Mhm. Gegen Ungarn, weil ich das von der Entstehung her super finde. Du hast endlich mal einen flachen Ball ins Zentrum und dann auch gegen die Bewegung der Abwehr. Die rückt ja in Richtung Tor vor und Mittelstädt, anstatt hoch zu flanken, vorher hat er, weiß ich wie viele, hohe Flanken versucht reinzubringen und anstatt hoch zu flanken, spielt er mal flach gegen die Laufrichtung der Abwehr und Gündoğan macht das natürlich am Ende auch richtig gut. Also das ist mein Platz und auch natürlich große Bedeutung, ne?
Ja, aber
weil danach war klar, okay, das Ding ist safe.
Das hört sich für mich an, als wärst du eher so der Spielästhet. Bei mir geht es immer, immer eher so um das Drumherum, um die Geschichte hinter dem Tor. Was ist dein Platz 1?
Mein Platz 1, Musiala gegen Dänemark, das 2-0 auch. Mhm. Aber auch wegen des Schlotterbeck-Passes. Und dann auch natürlich, wir waren ja auch zusammen im Stadion wegen der Bedeutung so, ne? Also dann einmal nochmal diese Explosion. Und auf einmal ist ja, also dem ganzen Stadion ist ja so richtig die Last von den Schultern gefallen. Auch deswegen natürlich, weil da war ja auch klar, danach waren die Dänen ja dann auch irgendwie so mehr oder weniger gebrochen. Das war irgendwie so der entscheidende Moment und deswegen, ja, mein Platz 1.
Bei mir ist normale Kartoffel auf die 1. Also Flo Wirtz hat ja die EM für uns eröffnet mit seinem 1-0. Und das
das 1-0 von Wirtz, genau.
Genau, das 1-0, weil das finde ich so der Moment war, wo ich dachte so, ja, da kann was gehen bei der EM.
Okay. Habt ihr ein schönstes Tor der deutschen Mannschaft oder ein Lieblingstor von den 10 bisher? Schreibt doch mal in die Kommentare.
Ja, ich bin sehr gespannt, ja. Ob die Leute eher so dir folgen und die richtig schönen Tore oder die, wo die Stimmung einfach besonders war.
Ja, und die Headline nachher.
Übrigens, Jamal Musiala immer noch der Spieler im Turnier mit den meisten Toren, zusammen mit 3 anderen noch.
Mhm. Mikau Tatze.
Ja klar, dein Lieblingsspieler. Aber der ist nicht mehr dabei. Das heißt, der kann keine Tore mehr schießen. Noch dabei ist nur Cody Gakpo. Mhm. Also vielleicht geht es da auch in Richtung...
Meinst du, es wird ein deutsch-niederländisches Duell um die Torjägerkanone?
Ja, sprechen wir mal nach dem Viertelfinale nochmal, wer von beiden dann noch dabei ist. Und dann. Ja, ja, ja. Schauen wir mal. Gestern gab es wieder eine Pressekonferenz im DFB-Team und da war Toni Kroos
war da.
Ja, und ich finde, die Stimmung drumherum war sehr besonders, weil es sich einfach so nach Abschied angefühlt hat.
Naja, gut, das ist halt das sind seine letzten drei Spiele, wenn es gut läuft, die jetzt noch kommen. Und wenn es schlecht läuft, ist jetzt am Freitag sein letztes.
Ja.
Also ich kann das grundsätzlich schon verstehen, weil so oft sitzen die Spieler ja dann auch nicht bei diesen Pressekonferenzen.
Aber er hat ja schon versprochen, wenn er darf, kommt er wieder. Und er hat das auch gar nicht so, ist nicht mitgegangen nach dem Motto, ja, das könnte jetzt meine letzte Pressekonferenz gewesen sein.
Finde ich auch ehrlicherweise aus Sicht des Spielers nachvollziehbar. Ja,
aber es wurden auch,
beruhigt mich auch ein bisschen, ehrlicherweise.
Beruhigt mich auch, ja. Es wurden aber auch ein paar sportliche Fragen gestellt. Zum Beispiel, wie seiner Meinung nach ein Matchplan gegen Spanien aussehen könnte.
Die Meinung vertrete ich ja schon immer, dass solche Spiele natürlich auch in der Mitte entschieden werden. Wer da ein gewisses Übergewicht bekommt, wer da die Duelle gewinnt, wer da in der Lage ist, das Spiel mehr zu kontrollieren, hat in meinen Augen immer die bessere Chance, das Spiel zu gewinnen.
Ja, alle sprechen über die Flügel. Toni Kroos spricht über die Mitte.
Ja, über diese beiden schnellen Außenspieler, Nico Williams und Jamal. Und ich bin bei Toni Kroos. Also die Flügelspieler sind ja selten so gefährlich, wenn die Mitte, also das Zentrum des Spiels, nicht bei deinem Team ist, sondern wenn das, also ne, die Mannschaft, die das Zentrum kontrolliert, da geht es gar nicht um Ballbesitz oder so, die Mannschaft kann ja das Spiel gestalten. Und dann, wenn du Flügelspieler einsetzen willst, musst du natürlich irgendwie die Mitte beherrschen, das ist schon klar. Und deswegen ist das total relevant, wer die Mitte in dem Spiel beherrschen wird, klar.
Und da siehst du auch eher Deutschland mit Kroos vorne? Oder, also ich meine, Spanien hat halt Rodri.
Spanien hat Rodri, aber das ist ja so ein bisschen der spanische Kroos, ne? Auch wenn die sich natürlich schon ein bisschen unterscheiden.
Hat Kroos ja auch nochmal gesagt, dass Rodri spielt halt alleine und Kroos hat quasi nie.
Ja, aber wenn du mal
gespielt.
In die Statistiken guckst, die haben so tatsächlich eine ähnliche Bedeutung, ne? Also immer die meisten Ballbesitzphasen. Und jetzt gegen Georgien zum Beispiel hatte Rodri auch ähnlich viele Ballaktionen wie Toni Kroos. Also wirklich irgendwie 125 oder so und dann danach kam erstmal lange nix im spanischen Spiel. Also total bedeutend. Es gab aber ja auch das Kroatien-Spiel und in dem hat Rodri auf einmal, glaube ich, 65 Mal den Ball gehabt, also die Hälfte davon. Das heißt,
aber da hatte Spanien ja auch generell weniger den Ball.
Ja, das stimmt natürlich, ne? Also ich kann mir das trotzdem irgendwie für Toni Kroos und wie die deutsche Mannschaft bisher gespielt hat, irgendwie nicht so richtig vorstellen.
Dass er so selten am Ball ist.
Ja, aber so grundsätzlich ist die Bedeutung von beiden für ihre jeweilige Mannschaft, finde ich, schon vergleichbar.
Das auf jeden Fall.
Auch wenn Toni Kroos sich da jetzt nicht komplett mit ihm vergleicht.
Du hast den Ballbesitz schon angesprochen. Da ist auch unser Experte, Sportschau-Experte Thomas Broich der Meinung, dass es genau darauf ankommt gegen Spanien.
Also gegen Spanien sind, glaube ich, ein paar Sachen vonnöten, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Zum einen müssen wir dafür sorgen, dass wir den Ball haben. Wir wissen alle, wie viel Schaden die Spanier anrichten können, wie variabel sie offensiv agieren. Wir wissen aber auch, wie aggressiv, wie griffig, wie kompakt sie sind, wenn es ums Pressing, ums Gegenpressing geht. Und da gilt es durchzuspielen. Also wir werden nicht überleben, wenn wir 90 Minuten leiden. Wir brauchen auch den Ball, um unsere Stärken aufs Parkett zu zaubern. Dazu müssen wir extrem pressingresistent sein, also mit Gegner im Rücken extrem gut operieren, technisch sauber sein, durch variable Positionswechsel lernen, Gegenpressing und Pressing aushebeln. Und dann wollen wir eben unser eigenes Spiel entfalten. Wir haben so viele Möglichkeiten, Tore zu machen durch Distanzschüsse, durch Flanken auf dem zweiten Pfosten, Pässe in den Rückraum, wenn wir auf die Grundlinie durchbrechen. Wir haben diese 1-gegen-1-Künstler. Da haben wir im ganzen Turnier schon gezeigt, wie viel in uns steckt. Dazu brauchen wir aber erstmal den Ball.
Ja, also Broich sagt, wir brauchen den Ball. Toni Kroos hatte das gestern nochmal gesagt und davor ja auch schon Gündogan, dass es auch darauf ankommt, wenn man den Ball eben nicht hat, dass man nicht frustriert wird.
Ja, also ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch so ein Mindgames-Ding zwischen den beiden Trainern wird. Ne? Wer überlegt sich jetzt welchen Plan? Weil die Spanier haben ja gegen Kroatien im ersten Spiel auf einmal zwar dominant gespielt, aber viel mehr auf Umschaltaktionen gesetzt, als sie es sonst immer gemacht haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der spanische Trainer dann sagt, okay, das machen wir jetzt gegen Deutschland auch mal so. Auf der anderen Seite, wir haben ja das Dänemark-Spiel gesehen, da hat Deutschland dann in der zweiten Halbzeit ja auch einmal mit einer Dreierabwehrreihe gespielt und dann auch aus so einer Konterhaltung heraus. So, dass also quasi Dänemark erstmal kommen gelassen wurde und dann der Raum, der da entsteht, genutzt wurde. Auch das ist ja eigentlich untypisch für Deutschland.
Aber halt nach einer Führung.
Ja, das ist natürlich schon ein Unterschied, klar. Und trotzdem, es ist für mich jetzt gerade nicht klar, wie das Spiel laufen wird. Nee. Aber wichtig ist, du musst dich ja, egal wie du das dann formierst, nicht hinten reinstellen und darauf warten, dass du irgendwie die Null über die Zeit zitterst. Das wäre der komplett falsche Weg. Ja. So, es geht halt darum, dass du irgendwie das Spiel bestimmst. Ne? Und dafür brauchst du halt dann auch ab und zu mal den Ball. Das ist schon so.
Ja, es sind sich irgendwie alle einig, dass beide Teams den Ball wollen. Aber da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Ob das nicht am Anfang sehr abwartend sein wird, da geht auch der Trend übrigens hin. In den Achtelfinals gab es schon viel weniger Tore in der ersten Hälfte. Also es wird abwartender gespielt, was ja auch klar ist in der K.O.-Phase. Mhm. Kann halt das Gegentor dann auch direkt teuer sein.
Ja, na klar, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da die Haltungen, auch so die Formationen, der Nagelsmann ist ja auch so ein Tüftler, so ein Taktiktüftler, kann mir gut vorstellen, dass das auch während des Spiels tauscht und dass dann auch das Momentum wechselt und so. Also das wird eine spannende Kiste. Und das ist so ein richtiger Kribbelkick irgendwie, ne? wo du so echt nicht weißt, okay, was ist jetzt irgendwie, also du kannst ja auch nicht sagen, ja, wenn es normal läuft, dann gewinnt die deutsche Mannschaft das, so wie gegen Dänemark oder so vom Gefühl her, sondern das ist total offen.
Ja, Toni Kroos hat auch nochmal gesagt, für ihn 50-50-Spiel und er kennt sich ja auch gut aus in Spanien. Er hat ja auch gesagt, er bleibt auf jeden Fall in Spanien, auch wenn er jetzt in Fußballrente ist. Vertragslos ist er ja schon seit dem 1.7. Hat er keinen Vertrag mehr, ist sein Vertrag ausgelaufen.
Ja,
wir schauen mal. Ja, dann wird er, aber ja, ich glaube, als Fußballer hast du abgesehen von den Reisen auch so viel Zeit am Tag, wenn es ein normaler Arbeitstag ist. Wir schauen mal auf den Zeitplan der deutschen Mannschaft. Was da heute ansteht, weiß unser Reporter Sven Pistor.
In Herzogenaurach wird heute erstmal trainiert und danach werden die Sachen gepackt, denn es geht ja nach Stuttgart. Der Bus fährt los um 15.30 Uhr und das ist erstmal eine Fahrt vorbei an vielen Baustellen. Es ist ein bisschen mühsam, dahin zu fahren. Um 17.45 Uhr erwarten wir die obligatorische Pressekonferenz, unter anderem mit dem Bundestrainer. Da werden alle Fragen zum Gegner gestellt, das ist ja klar. Ja, und dann geht's ins Airport Hotel, nicht downtown in das Hotel, wo man war, als man gegen die Ungarn gespielt hat. Ist jetzt mal ein bisschen was anderes. Wollten die Deutschen auch anders, aber die Spanier haben Vorrecht und deswegen haben sie das Innenstadthotel genommen. Sei es drum. Mit dabei auch wieder der Genesene Emre Can, also Deutschland in Bestbesetzung vor dem Spiel gegen die Spanier.
Ja, und wenn's gut läuft, dann kommt man auch gut durch Stuttgart durch und glücklich am Zielort an, wenn man nicht gerade mit der belgischen Nationalmannschaft unterwegs ist.
Ah, ja, ja. Ich würde Domenico Tedesco nicht nach Abkürzungen fragen.
Nee, eher nicht. Stauumfahrung ist da nicht an erster Stelle. Lass uns doch mal auf die Viertelfinals schauen. Mhm. Ich finde, das ist ganz interessant. Wir haben ja direkt am Freitag, also morgen, zwei Spiele, die schon mal Finale waren in der jüngeren Vergangenheit. Das sind ja eigentlich zwei vorgezogene Finals mit Portugal gegen Frankreich und Spanien gegen Deutschland.
Ja, voll geil. Also das ist doch...
Aber voll schade, oder?
Findest du?
Also hättest du zumindest, wenn das die Halbfinals gewesen wären.
Naja gut, aber es ist halt EM, ne? Also das ist, da hast du ja häufiger dann ab Viertelfinale so Begegnungen. Und das macht ja irgendwie auch, finde ich, so den Reiz von Europameisterschaften aus, dass du eine höhere Leistungsdichte hast und eigentlich immer, so außer es ist echt mal eine Ausnahme, in den Viertelfinals schon wirklich herausragende Partien hast. Und das ist ja jetzt auch schon wieder so.
Aber da hast du auf der anderen Seite nur die Niederlande, die schon mal Europameister geworden sind.
Auf der anderen Seite des Turnierbaums,
genau,
meinst du,
genau.
Ne?
Also in den Viertelfinals, die dann am Samstag
Das ist natürlich irgendwie strange. Also am Ende...
Also ich meine, du hast auch England dabei. Das ist jetzt kein Team, wo du sagst, naja, ist zufällig... Also vielleicht bei dieser EM schon. Aber normalerweise hast du die Engländer ja schon auf dem Zettel. Und die sind auch immer noch ganz vorne bei den Buchmachern.
Da sind sie sogar Topfavorit.
Ja,
ja.
Das finde ich auch krass.
Naja gut, das hat natürlich auch was mit diesem Turnierbaum wahrscheinlich zu tun, dass es der etwas leichtere Weg ist am Ende. Aber bei den Niederländern ist es ja irgendwie, also das wird nicht geplant gewesen sein, aber es ist ja schon kurios, dass die jetzt als Dritter, als Gruppendritter am Ende in einem viel leichteren Setup da unterwegs sind, um dann, also für mich sind sie auf jeden Fall mindestens mal im Halbfinale. So, also jetzt gegen die Türkei, das wird mit Sicherheit tough, aber wenn sie so spielen wie gegen Rumänien, sehe ich da gute Chancen für die Niederlande. Ja, und dann, also es kommt natürlich dann ein bisschen drauf an, was jetzt mit England ist, ob die sich nochmal so ein bisschen entwickeln, aber so grundsätzlich haben die Niederländer mit dem dritten Platz nicht so ganz viel falsch gemacht irgendwie, ne?
Und mit Rumänien ist tatsächlich auch das letzte verbliebene Team aus Gruppe E ausgeschieden, also diese total ausgeglichene Gruppe
alle, oder was,
E, genau,
ne?
Die hatten alle 4 Punkte und sind jetzt alle im Achtelfinale direkt raus.
Ja gut, das spricht natürlich dann auch Bände irgendwie.
Ja, aber es ist dann klar, dass auf jeden Fall ein Team im Finale stehen wird, das schon mal Europameister war.
Okay, ja, ist ja auch nicht unbedingt schlecht, ne?
Nö, aber ja, in der anderen Turnierbaumhälfte quasi könnte es dann halt noch eine größere Überraschung geben.
Mhm. Ja, müssen wir mal abwarten.
Wen vermisst du im Viertelfinale? Wen hättest du gern dabei gehabt?
Ach, die Belgier hätte ich eigentlich schon ganz gut gefunden.
Echt?
Ja,
Okay.
Weil ich habe eigentlich ja vor der EM gedacht, okay, das ist irgendwie das mit Tedesco passt. Der hatte meiner Meinung nach auch so seinen Mauerstil so ein bisschen abgelegt, aber das hat sich
zum Achtelfinale.
Ja, ach nee, in der Gruppenphase war das ja auch nix. Also muss man ja einfach sagen. Und am Ende haben die aus ihrem Offensivpotenzial so mit am wenigsten gemacht. Aber apropos Offensivpotenzial, Fun Fact: Spanien und Deutschland haben die meisten Torschüsse im Turnier abgegeben. Wer hat die drittmeisten abgegeben?
Boah.
Das ist richtig, die Diskrepanz ist ultra.
Frankreich?
Ja. Und die haben 2 Eigentore und 11 Meter erzielt. Also der Gegner hat für.
Achso, du meinst, was man
also
auf die haben, Chancen dann gemacht
genau,
hat.
Genau, die haben am dritthäufigsten aufs Tor geschossen und eigentlich haben nur 2-mal die Gegner getroffen und 1-mal per Elfmeter. Ist strange, oder?
Das ist echt krass. Aber ich meine, ja gut, Eigentor ist ja immer noch der erfolgreichste Torschütze
ja, das stimmt, ja.
bei dieser EM. Ja, also du sagst, Belgien fehlt dir.
Ja, wer fehlt dir, jemand?
Georgien. Aber einfach, ja, ich habe
ja,
halt so ein
okay.
Herz für die Underdogs und ich finde es schön, dass die Türkei als vermeintlicher Underdog weitergekommen ist. Mhm. Aber Georgien hätte ich tatsächlich auch gerne gesehen, weil ich es auch so schön finde. Jetzt gab es ja die Bilder, wie die in der Heimat empfangen wurden. Und
ja, das ist geil. Das
also
stimmt.
Ganz ehrlich, das wäre nicht größer ausgefallen, wenn sie Europameister geworden wären. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das stimmt. Ja gut, aber das ist natürlich dann auch eine andere Wahrnehmung, ne? Mhm. Also das ist ja, also die waren zum ersten Mal dabei und haben dann, also kanntest du vorher Mikau Tadze?
Nicht persönlich.
Okay.
Kennst du Anthony Taylor?
Ja.
Das ist der Schiedsrichter beim Viertelfinale. Und Deutschland hat eigentlich ganz gute Erinnerungen an den. Der hat nämlich schon 2-mal die DFB-Elf gepfiffen und 2-mal hat Deutschland gewonnen.
Und der hat Dortmund auch im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals in Dortmund gepfiffen.
Mhm.
Gegen PSG, da hat Dortmund gewonnen. Also Niklas Füllkrug, Nico Schlotterbeck,
ja,
Emre Can, die haben auch gute Erinnerungen an den.
Ja, Spanien, gemischte Gefühle, 2 Siege, 2 Niederlagen unter Taylor.
Mhm.
Und es wird hohen Besuch geben in Stuttgart.
Oh.
Der Bundeskanzler ist im Stadion.
Ah, okay.
Olaf Scholz kommt, der war beim Achtelfinale auch schon dabei. Vielleicht ist das ja auch ein gutes Omen.
Ja, kann durchaus sein, wenn der im Achtelfinale auch dabei war. Der war gar nicht bei uns.
Nee, der hat zufälligerweise hat er nicht bei uns gesessen, wo er sonst doch immer.
Hätte er zumindest mal Hallo sagen können.
Falls er sich überlegt, ein Trikot anzuziehen, wäre übrigens weiß die Farbe der Wahl, weil Deutschland spielt wieder in den weißen Trikots.
Okay.
Damit bleibt das Pinke bis hierhin zumindest eine Eintagsfliege gegen Ungarn.
Mhm.
Aber vielleicht wäre es ja dann was für ein Halbfinale.
Aber in weiß hat Deutschland bei dieser EM ja auch noch nicht verloren dann.
Ja, Pink halt auch nicht.
Ja, hast du recht, aber
hey, das, wir
man muss ja das, immer das Positive so aus allem rausziehen.
Wir nehmen das als gutes Omen und behalten unsere Rituale bei. Deswegen gibt es morgen früh wieder das EM-Update für euch. Ich bin wieder am Start.
Ich nicht.
Du nicht, ne?
Nö. Aber ich bin dann ritualmäßig auch wieder Hörer und Zuschauer. Und ihr hoffentlich auch.
Bis morgen.
Macht's gut, ciao.